Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die heutige Lesung führt uns durchs Lukas-Evangelium 21, die Verse 25 bis 36. Lukas 21, die Verse 25 bis 36. Hier geht es um das Kommen des Menschensohnes. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausgeschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, mein Herr Jesus Christus, für dein Wiederkommen, dass du immer noch Gnade schenkst. Denn du sagst in deinem Wort selbst, du willst, dass keiner verloren geht, keine Seele soll verloren gehen, denn du liebst uns und willst, dass alle irgendwann mal bei dir sein sollen. Öffne noch ganz viele Herzen für dich, für dein kostbares Wort, speziell auch hier in Deutschland. Du siehst die Zeit, du siehst, ja, wie jeder einfach ja, seine eigenen Sachen machen möchte, sich selbst als sein Gott ansieht. Trotzdem bist du der Herr, du bist der einzige Schöpfer dieser Erde, und so bitte ich dich, öffne Herzen, ziehe noch zu dir, schenke noch ganz viel Gnade, Herr Jesus, in dieser Endzeit, in der wir jetzt leben. Danke, dass wir uns für dich ganz bewusst entschieden haben und du uns mit dem Heiligen Geist erfüllt hast, dass wir wissen, dass wir irgendwann bei dir sein werden, denn du siehst uns nur noch durch das Blut deines Sohnes, das du uns freigemacht hast von allen Fesseln, von allen Sünden und von allen ja, schlechten Traditionen, die wir mitbekommen haben. Ja, Herr Jesus, ohne deinen Tod könnten wir nicht bestehen, denn durch Werke ja, können wir einfach nicht bestehen, denn einzig allein der Glaube rettet, und dafür danke ich dir, dass wir nichts von uns aus tun müssen. Ich lege dir aber auch noch die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke hin, dass du auch durch sie zu unseren Herzen redest und uns jetzt darauf vorbereitest, um uns zu zeigen, was du uns jetzt sagen möchtest. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum 13. Teil unserer Auslegungsreihe zum Kolosserbrief und schauen dabei ganz konzentriert vor allem auf Vers 6, Kolosser 3, Vers 6. Wir hatten ja letztes Mal schon den Überblick über die Verse 5 bis 12 unter dem Thema legt ab, zieht an. Heute nochmal ganz speziell Kolosser 3, Vers 6. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Im eben gehörten Vers 6 stellt Paulus ganz nüchtern fest, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Über den Zorn Gottes wird seit vielen Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten, nur noch sehr wenig und sehr selten gepredigt. Mit einem zornigen Gott will der moderne Mensch lieber nichts zu tun haben. Gott ist Liebe, so tönt schon lange von fast allen Kanzeln. Dabei leben wir doch gerade in unseren Tagen auf einer Erde, die unter dem Zorn Gottes längst knirscht und kracht. Außerdem bleiben die sicher extrem wichtigen Inhalte Liebe und Barmherzigkeit blass, wenn nicht letztlich sogar bedeutungslos, wenn sie nicht auf dem Hintergrund des Zornes Gottes verstanden werden. Denn die Liebe und Barmherzigkeit Gottes besteht ja gerade darin, dass sie diejenigen vor dem Zorn Gottes bewahrt, verschont, die sich zu ihm bekehrt haben. Das zeigt uns sehr deutlich der heutige Vers 6, den wir miteinander genauer bedenken. Wir bekommen zuerst eine Antwort auf die Frage, worin der Zorn Gottes seine Ursache hat, nämlich in diesen Dingen. Diese Dinge, das bezieht sich zurück auf den vorausgehenden Vers 5. Hier ist die Rede, wir haben es in der letzten Predigt gehört, von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böser Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Im Grunde können wir die ganzen Gedankenpunkte zusammenfassen als Bestrebungen, die ein erfülltes Leben suchen, fern von Gott und in der Auflehnung gegen Gott und gegen seine Ordnungen. Es geht um Begierden und Süchte verschiedenster Art, in denen der gottferne Mensch versucht, ein ihm angenehmes Leben zu gestalten. Vor allem im Blick auf die Habsucht klassifiziert Gottes Wort diese Bestrebung ganz klar als Götzendienst. Denn wesentlicher Grund der Habsucht ist die irrige Annahme, man könne auf das, was man hat, sein Vertrauen setzen. Das, was man besitzt, wäre eine zuverlässige Grundlage für ein gutes und gelingendes Leben. Letztlich, liebe Geschwister, handelt es sich hierbei aber um haltlose Annahmen und Spekulationen. Wie sehr sich es hier um haltlose Annahmen und Spekulationen handelt, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, sehen wir besonders deutlich seit Jahren an den Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Weil diese nämlich in sich selbst überhaupt keinen Wert haben. Ihr Wert beruht allein auf der Annahme, dass ein solcher Bitcoin einen Wert habe und diesen Wert möglicherweise in Zukunft sogar noch steigern werde. Diese Annahme kann durchaus eine kraftvolle Dynamik entfalten, so hat sie den Kurs des Bitcoin meines Wissens zeitweise auf über 100.000 Euro hochgetrieben. Wo er im Moment steht, weiß ich nicht. Wir sehen, welche Blüten solche Annahmen treiben können. Wenn sich diese Annahmen allerdings aufgrund welcher Vorgänge und Umstände wieder ändern sollten, was im Prinzip von heute auf morgen möglich ist, dann kann der Kurs eines solchen Bitcoins sehr schnell, im schlimmsten Falle ins Bodenlose bis gegen Null fallen. Denn wie gesagt, in sich hat er überhaupt keinen Wert. Er ist eine reine Fiktion. Nun dürfte es aber nicht wenige Menschen geben, die meinen, sie hätten eine solide Grundlage für ihr Leben, weil sie möglicherweise schon sehr früh in den Bitcoin eingestiegen sind und derzeit nicht nur über ein Bitcoin-Vermögen von Millionen, sondern vielleicht sogar von Milliarden verfügen. An Kryptowährungen kann man das Problem besonders gut aufzeigen. Im Grundsatz gilt es aber für alle anderen vermeintlichen irdischen Sicherheiten genauso. Oder zumindest ganz ähnlich. Jesus warnt deshalb in der Bergpredigt mit Nachdruck, indem er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost fressen, Diebe nachgraben und stehlen. Auch Immobilien können zum Beispiel durch irrsinnige Heizungserneuerungsgesetze oder ähnliche Dinge drastisch im Wert stürzen. Möglicherweise sogar auch eben fast gegen Null, wie ein Freund mir erzählt hat, war es wohl vor etlicher Zeit mal in Argentinien so, da gingen an den teuersten Plätzen der Hauptstadt Immobilien, die vorher Hunderttausende, wenn nicht Millionen gekostet hatten, für 15.000 Dollar umgerechnet, über den Ladentisch gewissermaßen. Also wir sehen, auch dort, wo tatsächliche Sachwerte da sind, können diese Sachwerte in ihrem momentanen realen Wert tatsächlich sehr tief stürzen. Vielleicht, wenn ein echter Sachwert da ist, nicht ins absolut Bodenlose gegen Null, aber doch einen Wertverlust von 90% oder mehr erleiden. Deshalb die Warnung Jesu. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Jede vermeintlich noch so sichere Wertanlage kann sich unter negativen Umständen von heute auf morgen in nichts oder hart gegen nichts auflösen. Und das gilt für andere Süchte und Sehnsüchte entsprechend. Sie bieten keine zuverlässige Grundlage für unser Leben. Aber sie lenken und halten uns davon ab, Sinn und Erfüllung unseres Lebens im Einzigen zu suchen, bei dem tatsächlich Sinn und Erfüllung zu finden ist, bei Gott. Und weil sie uns so sehr von Gott ablenken und abhalten von einem Leben mit ihm, vom Vertrauen auf ihn, deshalb stehen diese Dinge unter dem Zorn Gottes. Wobei nun extrem wichtig ist, dass wir sehen, diese Dinge sind nur Symptome. Sie sind nur die äußeren Anzeichen und Auswirkungen einer tiefer liegenden inneren Ursache. Und deshalb bleibt Paulus auch nicht dabei zu stehen, zu sagen, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Er fährt vielmehr fort und benennt nun, über wen genau der Zorn Gottes kommt. Nämlich über die Söhne des Ungehorsams. Im ersten Teilsatz benannte Paulus die äußeren Taten, im zweiten das innere Wesen derer, über die der Zorn Gottes kommt. Er sagt, es sind Söhne des Ungehorsams. Das heißt, Ungehorsam gegenüber Gott, die Auflehnung gegen ihn und seine Ordnungen, ist ihr innerstes Wesensmerkmal. Sie sind nicht mal da oder dort ungehorsam. Das passiert uns allen ja leider dann und wann. Sie aber sind grundsätzlich ungehorsam. Dass der Wille Gottes sie nicht interessiert, wäre eine Form gewissermaßen passiver Auflehnung gegen ihren Schöpfer. Sie ignorieren ihn einfach. Die in der Endzeit zunehmende Form ist aber die aktive, wie wir immer deutlicher sehen. Gottes Ordnungen werden nicht einfach nur ignoriert, was schon schlimm genug ist, sie werden immer aktiver bekämpft. Beide Fälle, sowohl das passive Ignorieren wie auch das aktive Bekämpfen, führen letztlich zur Zerstörung der Schöpfung und damit auch des Menschen und der menschlichen Gesellschaft, eines gelingenden und gesegneten Miteinanders. Und das wiederum ruft nun, und damit sind wir beim Kern des heutigen Themas, den Zorn Gottes auf den Plan. Denn Gott liebt es natürlich nicht, wenn seine Ordnungen missachtet und ein gesegnetes Miteinander der Menschen beschädigt oder gar zerstört wird. Gott will sich ja an seiner Schöpfung freuen und erst recht an der Krone der Schöpfung, am Menschen, den er zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Wenn aber die Schöpfung und das Menschsein auf allerlei Weise mehr und mehr zerstört wird, dann ist er, vorsichtig gesagt, not amused. Im Gegenteil. Allerdings kann es eine Weile dauern, bis der Mensch das mitbekommt. Das hängt mit einer der meines Wissens am ersten in der Bibel genannten Eigenschaften Gottes zusammen. Er ist nämlich langsam zum Zorn. Das lesen wir 2. Mose 34 in den ersten Versen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn, von großer Liebe und Treue. Die Betonung liegt dabei auf langsam. Luther übersetzt es halt mit geduldig, aber das ist doch etwas zu wenig, um zu sehen, worum es wirklich geht. Die Schlachter 2000 ist da erfreulich genauer. Denn es geht bei aller Geduld doch um den Zorn Gottes, der zunächst wahr hinaus und auf die lange Bank geschoben wird, der aber eben auch auf dieser langen Bank mehr und mehr zunimmt. Nun ist im neuen Bund mit dem Zorn Gottes sicher einiges anders geworden. Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen. Am Kreuz hat er das Zorngericht, das uns alle hätte treffen müssen, für uns getragen. Und deshalb gilt für Kinder Gottes, vielmehr nun, da wir, die Kinder Gottes, jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn errettet werden. Römer 5. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, jetzt kommt's, der uns, nämlich die Kinder Gottes, die an ihn glauben, die auf ihn vertrauen, errettet von dem kommenden Zorn. Als Kinder Gottes trifft uns also der Zorn Gottes nicht mehr. Jesus hat ihn am Kreuz für uns getragen. Damit aber ist der Zorn keineswegs generell aufgehoben. Wir lesen Johannes 3, Vers 36 in ganzem Ernst. Und wir müssen bedenken, auch das ist Neues Testament. Das Johannesevangelium könnte um 70 nach Christus geschrieben worden sein. Genau weiß man es nicht. Vielleicht etwas vorher, vielleicht etwas später. Ziemlich sicher aber als letztes der vier Evangelien. Aber sicher im ersten Jahrhundert nach Christus. Auf jeden Fall Neues Testament, Zeit der Gemeinde. Und da lesen wir Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die Frohbotschaft. Das Positive, das Ermahnende, das Ermutigende. Aber dann geht's weiter mit ganzem Ernst. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, Söhne des Ungehorsams, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr Lieben, auch das ist ganz wichtig. Der Zorn Gottes kommt nicht erst eines Tages über alles gottlose und ungehorsame Wesen. Er ist schon da, über der gesamten Menschheit seit dem Sündenfall. Wir müssen aktiv unter diesem Zorn hervorgerettet werden. Wo Menschen das Heil in Jesus für sich persönlich annehmen, da geschieht diese Rettung. Wo Menschen aber Gott weiter ignorieren oder sich sogar aktiv gegen ihn auflehnen, da ist der Zorn Gottes weiter im Wachsen. Da laufen die Entwicklungen dieser Weltzeit auf den Tag hin, an dem die Welt erzittern wird vor dem Zorn des Lammes. Offenbarung 6, Vers 16, da sehen wir, wie sehr dieser Zorn sich entwickelt haben wird. Da sie die Menschen sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. In diesen Tagen wird den Menschen aufgehen, dass der Zorn Gottes zu einem so erschreckenden, furchtbaren Ausmaß angewachsen sein wird, dass sie sich lieber von den Bergen und von den Felsen erschlagen lassen wollen, als diesem Zorn Gottes weiter ausgeliefert zu sein. Ja, ihr Lieben, der Zorn Gottes wird kommen. Aber noch ist Gott langsam zum Zorn. Noch schiebt er ihn hinaus. Noch ist Zeit der Gnade. Und die gilt es auszuschöpfen. Denn das ist ja der freie Wille, der große Wille Gottes für unser Leben, dass wir Menschen, den Menschen die Botschaft von der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes weitersagen, dass auch andere dem kommenden Zorn Gottes entrinnen. Denn jeder Mensch, der Jesus nicht hat, steht heute schon unter diesem Zorn. Wenn ein Gewitter naht, dann sehen wir das in der Regel schon frühzeitig am Horizont. wie sich die schwarzen Wolken zusammenbrauen, sie rücken näher und näher. Windböen Böen kündigen an, bald geht's los. Was tun wir? Da geht's auf einmal ganz hektisch und betriebsam zu. Die Wäsche wird von der Leine genommen, Liegestühle zusammengepackt. Das Töchterchen räumt ihre Barbie-Puppen noch schnell aus dem Rasen. Fenster werden geschlossen. Alles, was nicht nied- und nagel- und sturmfest ist, wird in Sicherheit gebracht vor dem herannahenden Gewitter. Und liebe Geschwister, das ist auch unsere Aufgabe an dieser Welt. Helfen, dass so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht werden bei Jesus, bevor das Zorngericht Gottes über dieser Welt losbricht. Und es ist höchste Zeit. Wir sehen ja längst die schwarzen Wolken am Horizont der Weltgeschichte. Wir spüren die Sturmböen, die diesem Zorngewitter vorausgehen. Noch ist Zeit der Gnade. Noch dürfen wir Menschen hinweisen auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, wie sie uns in Jesus Christus gezeigt ist, mehr noch, wie Jesus sie für uns am Kreuz vollbracht hat, unser Heil, unsere Erlösung. Noch ist Gott langsam zum Zorn. Aber wenn Gottes Zorn durch die Gottlosigkeit und Halsstarrigkeit der Menschen lange genug heraufbeschworen wurde, dann bricht er eines Tages mit unvorstellbarer Härte los. Und ihr Lieben, der Tag des Zorns steht heute spürbar nahe vor der Tür. Ich habe in der Vorbereitung für das heutige Thema nochmal recherchiert. Es hat mich schon länger interessiert, ob es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen dem Tag des Zorns und dem Tag des Herrn. Ich habe festgestellt, was ich schon vermutet hatte, den gibt es nicht wirklich. Hier war übrigens auch die Auskunft von ChatGPT überraschend gut und biblisch. Wir sehen auch hier, ich arbeite damit nur punktuell, das muss nicht alles schlecht sein. Andererseits müssen wir sagen, das ist ja auch gerade das Gefährliche an vielem auch und gerade an der KI. Wäre das alles nur Mist, dann würde sich ja niemand dafür interessieren und niemand damit beschäftigen und darauf einlassen. Aber wie so viele Apps auf dem Handy, ohne die wir fast gar nicht mehr leben können, was sicher auch Ziel der Sache ist, uns vom Handy immer mehr abhängig zu machen, bringt auch ChatGPT viele Annehmlichkeiten mit sich. Ich denke, wir sollten diese Dinge nicht pauschal verdammen, aber extrem vorsichtig damit umgehen. Entziehen können wir uns der Entwicklung ohnehin nicht wirklich, außer wir würden komplett aussteigen mit unserem ganzen Leben. Also von daher denke ich, wir müssen einen differenzierten Umgang entwickeln, indem wir darauf achten, das ist das Entscheidende, dass wir diese Dinge beherrschen und nicht sie uns. Die Antwort von ChatGPT auf die Frage nach dem Unterschied zwischen dem Tag des Herrn und dem Tag des Zorns war biblisch überraschend zutreffend. Die Antwort lautete nämlich, dass es sich im Prinzip um denselben Tag handelt, im Sinne von Zeitabschnitt. Aber die verschiedenen Begriffe benennen zwei verschiedene Aspekte dieses einen Tages. Wenn die Bibel vom Tag des Herrn redet, dann ist hier vor allem, neben dem Zorn, vor allem im Vordergrund das Kommen Jesu zum Heil für die Seinen. Wenn die Bibel dagegen ausdrücklich vom Tag des Zorns redet, dann tritt unter diesem Aspekt das Heil für die Seinen ganz in den Hintergrund und im Vordergrund steht nun fast einzig und allein über die gottlose Menschheit hereinbrechende endzeitliche Zorn Gottes, dieses Zorngericht. Wichtig für uns, es ist tatsächlich das ein und selbe Geschehen. Derselbe Zeitabschnitt, aber eben unter verschiedenen Aspekten betrachtet und benannt. Sehr ernst zu nehmen, liebe Geschwister, ist dabei die Tatsache, dass dieser Zorn Gottes dann zur letzten Zeit so gewaltig sein wird, dass Gott diese letzte Phase der Weltgeschichte vor dem sichtbaren Wiederkommen Jesu eben als Tag des Zorns bezeichnet. Das heißt, der Zorn Gottes ist das, was für diese Welt über allem anderen stehen wird. in dieser letzten Phase vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Es wird ein gewaltiger Zorn sein, der sich im Grunde über Jahrtausende aufgestaut und entwickelt hat. Wir begegnen diesem Zorn Gottes ja von Anfang an in der Bibel immer wieder auf zutiefst erschreckende und teils verstörende Weise. Manche kommen deshalb überhaupt nicht mit diesem Zorn zurecht, den sie irrtümlich meinen, vor allem im Alten Testament nur zu sehen. Im Neuen ist er genauso da. Viele kommen, wie gesagt, damit nicht zurecht, weil er in ihr Bild vom doch so lieben Gott ganz und gar nicht passt. Aber das ist eben ein ganz und gar falsches und ganz und gar unbiblisches Bild, das Bild vom angeblich nur so lieben Gott. Schauen wir zurück auf den Sündenfall. Die Folge war, Adam und Eva wurden hochkant aus dem Garten Eden geworfen. Und damit nicht genug, die gesamte Schöpfung auf dieser Erde stürzte unter das Zorngericht Gottes aufgrund des Sündenfalls ins Chaos. Da haben fundamentale Veränderungen an der Schöpfung stattgefunden. Ein Teil der Tiere, zum Beispiel die Raubkatzen, wurden zu reinen Fleischfressern. Die gab es vorher im Garten Eden nicht, natürlich die Katzen selber schon, aber die fraßen wie alle anderen nur grünes Kraut, Obst und Gemüse, wie der Mensch auch. Wir sehen da, was da für fundamentale Veränderungen durch den Sündenfall in der gesamten Schöpfung stattgefunden haben. Die Zeit, in der dem Menschen zwar nicht die sprichwörtlichen gebratenen Tauben, aber doch das reife Obst in den Mund fiel, war vorüber. Seither gilt, Disteln und Dornen sollen wachsen und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Krankheit und Tod waren nicht nur über die Menschen, sondern über die gesamte irdische Schöpfung gekommen. Später haben wir weiter äußerst dramatische Zorngerichte Gottes, etwa bei der Sintflut oder die Sprachverwirrung anlässlich des Turmbaus zu Babel. Die Ägypter traf der Zorn Gottes, weil sie sein Volk versklavten. Die Kananiter aufgrund jahrhundertelanger Gräuel gegen Gott und die Menschen. Schließlich Gottes auserwähltes Volk Israel selbst, weil es sich von ihm abgewandt hat. Durch die Assyrer wurden in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts die gesamten 10 Nordstämme und auch die größten Teile der beiden Südstämme Benjamin und Juda deportiert und verschwanden im Nirgendwo. Seither rätseln Wissenschaftler, wo sie geblieben sind. Und dann lehnte Jahrhunderte später der Rest des Volkes Gottes, den es zur Zeit Jesu noch gab, ihn als seinen gottgesandten Messias ab, lieferte ihn mit erfundenen Vorwürfen den Römern aus und trugen damit die entscheidende Verantwortung für die Kreuzigung Jesu. Wieder war das Zorngericht Gottes furchtbar. Jerusalem wurde von den Römern erobert und samt dem Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Massen an Juden mussten sterben oder wurden in die Sklaverei verkauft. Und ihr Lieben, dieses Zorngericht Gottes über sein auserwähltes Volk dauert ja letztlich bis heute an, seit fast 2000 Jahren. Immer noch wohnt Israel nicht im Frieden, denn noch lehnt der Großteil dieses Volkes seinen Messias ab. Israel lebt auch seit 1948, seit es ins verheißene Land zurückkehren konnte, dort wieder einen Staat gründen konnte, lebt es immer noch in ständiger existenzieller Bedrängnis. Und das wird sich nach einer kurzen Phase des Scheinfriedens, der möglicherweise nahe bevorsteht, noch einmal dramatisch steigern. Der Antichrist wird sich gegen Jerusalem und das Volk Gottes wenden und die biblische Prophetie deutet an, dass mindestens 2/3 dieses Volkes dabei umkommen dürften. Furchtbare Zorngerichte Gottes. Furchtbar wird auch die ganze endzeitliche Menschheit von diesen Zorngerichten Gottes betroffen sein. Die biblische Prophetie, insbesondere die Offenbarung, redet sehr deutlich davon. Und wir stehen heute sehr kurz vor der Zeit, in der der Zorn Gottes alles bisher Dagewesene weit übertreffen wird. Wie wir gesehen haben, es ist der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Als Kinder Gottes haben wir die Zuversicht, vor dem Schlimmsten bewahrt zu bleiben. Wie hat's uns dennoch mittreffen wird, kann niemand genau sagen. Viele von uns stöhnen sehr, wie hart uns die letzten Jahre schon mitbetroffen haben. Wie weit das in Zukunft noch reichen wird, ist ungewiss zu sagen. Wir hatten uns ja in den vergangenen Jahren sowohl in der Auslegungsreihe zur Erfüllung biblischer Prophetie wie auch in der Reihe zur Offenbarung wiederholt Gedanken gemacht über den Zeitpunkt der Entrückung. Eine ganz wichtige Stelle ist mir wohl erst danach nochmal richtig ins Bewusstsein gerückt. Wir haben sie in der Lesung gehört, Lukas 21, Vers 36. Auch bei Lukas geht hier voraus die sogenannte Endzeitrede Jesu, ähnlich Matthäus 24. Und abschließend und rückblickend auf diese ganzen endzeitlichen furchtbaren Ereignisse und Entwicklungen sagt Jesus nun seinen Jüngern: Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt oder auch würdig erachtet werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen, würdig geachtet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Der griechische Begriff für das, was geschehen soll, bezeichnet Ereignisse, die im Entstehen sind und die unausweichlich bevorstehen. Also da steckt etwas Unausweichliches drin. Die sind schon im Werden und die werden unausweichlich und mit absoluter Gewissheit eintreffen. Aber dem allem, sagt der Herr Jesus, könnt ihr würdig geachtet werden zu entfliehen. Und liebe Geschwister, ich muss sagen, allein diese eine einzige Stelle schon legt sehr nahe, dass die, die zu Jesus gehören, diese letzten furchtbaren Zorngerichte Gottes nicht mehr miterleben müssen, sondern ihnen entrinnen werden. Dem allem, was aufgrund der Gottlosigkeit der Menschheit unvermeidlich und mit zwingender Notwendigkeit kommen muss und kommen wird. Die Aussage ist meines Erachtens im Zusammenhang erfreulich klar, denn Jesus redet ja vorausgehend von den kommenden Endzeitereignissen. Es sind die drei großen Wehen der Offenbarung und wie der Name Wehe schon sagt, keine unmittelbar erfreulichen Ereignisse, zumindest nicht die Wehen selbst. Die Geburt des Neuen, die Wiederkunft unseres Herrn, die dann aus diesen Wehen heraus entsteht, schon, aber der Weg dahin, die Wehen selbst eben nicht. Im Gegenteil, die Welt wird von den Zorngerichten Gottes geschüttelt werden wie ein Baum im Orkan. Und nun sagt Jesus, wacht und betet, dass ihr würdig erachtet werdet. So ist wirklich der Text der zuverlässigen Textüberlieferungen des Mehrheitstextes. Es gibt leider Bibelübersetzungen, die folgen den Minderheiten, den schlechter belegten Texten, die leider aber auch in der etwas bibelkritischen Ausgabe des Nestle Aland abgedruckt sind, meines Wissens. Aber das ist wirklich der entscheidende Punkt, die richtige Übersetzung, die richtige Überlieferung, dass ihr würdig erachtet werdet. Und was jetzt kommt, ist also eine positive Auszeichnung für die, die würdig erachtet wurden. Und diese Auszeichnung besteht darin, dem allem zu entfliehen. Eine Auszeichnung, eine Belohnung, können wir sagen. Und wichtig, da steht nicht, dem zu widerstehen oder das im Kampf zu überwinden. Nein, es heißt zu entfliehen, ekphygein, hinausfliehen, davonfliehen. Und liebe Geschwister, wer entflieht, ist von dem, dem er entflieht, ja nicht mehr betroffen. Das heißt, wir müssen es nochmal sagen, nicht, dass wir als Kinder Gottes allem, was diese Erde insgesamt betrifft, entnommen sind. Ich denke, wir sehen da sehr deutliche Parallelen zu den 10 Plagen über die Ägypter zur Zeit des Mose. Erst bei der 5. Plage heißt es, und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was von den Kindern Israels gehört, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. 2. Mose 9, Vers 4. Diese Formulierung gibt aber umgekehrt Grund zur Annahme, dass von den 4 vorausgehenden Plagen auch die Israeliten mit betroffen waren. Und so ähnlich dürfte es auch für die Plagen und Katastrophen und Zorngerichte Gottes in der Endzeit gelten. Bis zu einem gewissen Grad gilt mitgefangen, mitgehangen. Wir leben mit beiden Beinen in dieser Welt. Die negativen Folgen der Gottlosigkeit dieser Welt treffen uns auch, machen auch uns zu schaffen. Wenn eine gottlose Regierung die Wirtschaft eines Volkes zugrunde richtet, es in den Krieg treibt und so weiter und so fort, dann sind auch die Christen in diesem Land davon betroffen. Und das gilt bis zu einem gewissen Grad der Entwicklungen ziemlich umfassend, wie wir, ich muss es nochmal sagen, als Christen in den vergangenen Jahren zum Teil schon äußerst dramatisch erfahren mussten. Was wurde da für Leid über die Menschheit, auch über unser Volk gebracht? Und dieses Leid hat uns als Christen genauso mit betroffen wie alle anderen. Aber diese Aussage Jesu in Lukas 21, Vers 36 gibt uns die Zuversicht, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einer gewissen Entwicklung der endzeitlichen Ereignisse anders sein wird. Dann werden die, die zu Jesus gehören, dem, was dann noch kommen wird, entfliehen, eben durch die Entrückung. Und deshalb zum Schluss noch einmal die ganz große Einladung an alle, die noch nicht zu Jesus gehören. Jesus möchte, dass auch du dem Zorn Gottes entrinnst. Jesus möchte, dass auch du dem Zorn Gottes entrinnst. Nicht nur dem, der irgendwann am Ende noch schlimmer über die Welt kommt, sondern vor allem dem ewigen Zorn. Dass du die Ewigkeit bei ihm und nicht in der Verdammnis verbringst. Deshalb die dringliche, herzliche Einladung im Namen unseres Herrn Jesus und unseres himmlischen Vaters. Zeig ihm nicht länger die kalte Schulter. Lehn dich noch viel weniger gegen ihn auf, sondern nimm das Heil an, das er am Kreuz von Golgatha auch für dich vollbracht hat. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr, für diese wunderbare Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke. Auch danke ich dir für dein kostbares Wort, welches du uns hier auf diese Erde herabgesandt hast. Ja, dein Wort verändert, dein Wort lehrt. Dein Wort lehrt uns auch, dich besser kennenzulernen. Denn darin erkennen wir, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, aber auch, wie drinne steht, du ein verzehrendes Feuer sein kannst, wie wir aber auch gerade in dieser Predigt mitbekommen haben. Ja, so schenke uns doch die Ehrfurcht vor dir, dass wir immer wissen, vor wem wir stehen. Denn du bist der Heiland, der für unsere Sünden gestorben ist, der sein kostbares Blut für uns und unsere Sünden vergossen hat. Ja, wie wir gerade auch gesungen haben, du brauchst uns nicht, Herr Jesus, wir sind nicht nötig, dass du uns haben brauchst, aber du liebst uns doch so sehr, dass du uns Tag für Tag zu dir rufst, dass du immer noch Menschen zu dir rufst, durch die Predigten, durch Evangelisten und durch dein Wort, welches du, wie gesagt, auf diese Erde herabgesandt hast. Ja, so bitte ich dich, öffne Herzen, segne jeden Einzelnen, der hier ist, auch alle die, die online zuschauen. Aber auch lege ich dir unsere Gemeinde hin, dass du auch da Segen schenkst, dass du auch da deine schützende Hand weiterhin über diese Gemeinde hältst. Ja, aber auch lege ich dir unsere Regierung hin und unsere Regierenden, dass du ja ihnen Erkenntnis schenkst, dass du sie recht leitest und vor allem, dass du sie erkennen lässt, dass sie wahrhaftig mit ihrem Volk umzugehen zu haben. Ja, ich danke dir, mein Herr, für diesen Gottesdienst und lege dir den Sonntag hin, dass du auch da einfach führst und uns segnest und beschützt. Vielen Dank für alles. Amen. Dann kommen wir jetzt zum Vater unser. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.